Pergum Audio präsentiert
den Andreas Englisch Podcast.
Vatikangeflüster.
Auch für Atheisten. Donnerstag, 16. April 2026.
Hallo Andreas, nach Rom.
Hallo Heike.
Du, sage mal, ne, letzte Woche haben wir uns beschwert, sag ich mal, oder sagen wir mal, nicht beschwert, aber wir haben uns darüber unterhalten, dass der Papst ja relativ leise war rund um Trump und seinen Namen nicht genannt hat bei seiner Osterkritik und so weiter und so fort. Und dann mussten wir nochmal ein bisschen nachjustieren, weil dann hat er auf einmal ein bisschen was gesagt. Und jetzt ist ja irgendwie, würde ich fast sagen, die Hölle los. Trump und Papst und sag mal, jetzt könntest du das mal alles bitte für mich einsortieren. Was ist
ja
da los?
Also wir mussten ja das letzte Mal nochmal aufnehmen, du erinnerst dich.
Mhm.
Der Papst hat irgendwie natürlich seine Position erklärt, aber dass das jetzt weltpolitisch irgendwie ganz nach oben schießt und die ganze Welt über die Auseinandersetzung zwischen dem Papst und dem Präsidenten spricht, das hätte ich auch nicht für möglich gehalten.
Nein. Ja, und vor allem, dass der Papst Trump offensichtlich so triggert, dass der dann noch so eine Art Jesusbild von sich auf einmal KI generieren lässt und ins Netz stellt. Also da habe ich echt gedacht, jetzt wird's bunt.
Ja, also als es losging, also du weißt, der Papst hat schon mehrfach gesagt, die Botschaft von Jesus von Nazareth ist, selig sind die, die Frieden stiften. Ein Krieg ist nicht okay. Er hat gesagt, die Infrastruktur des Iran zu zerstören, zeigt von einem gewaltigen Hass. Da werden auch Kinder und Alte betroffen. Das war ja alles nichts Neues. Es war auch nichts Neues, dass man dachte, okay, der Präsident hat jetzt irgendwie andere Probleme zu tun, als sich mit dem Papst herumzuschlagen. Mhm. Aber aus irgendeinem Grund muss ihn ja diese pazifistische Haltung doch irgendwie geärgert haben, was ich erstmal gar nicht verstehe.
Weil ich glaube, den ärgert einfach, dass da noch jemand ist, dem zugehört wird oder vielleicht sogar mehr zugehört wird. Da ist ein anderer Amerikaner, der sitzt da, der hat irgendwie schöne Klamotten an und der wird angehimmelt. Und das ist ja das, was Trump auch möchte.
Ja, aber was ich, wie gesagt, wirklich nicht erwartet hätte, ist, dass ein Präsident, der ein Land in einen Krieg geführt hat, der hat meiner Ansicht nach doch echt jede Menge Probleme, aber dass ein Papst das Offensichtlichste sagt, was ein Papst sagt. Also wenn jetzt der Papst gesagt hätte, ich finde einen Krieg ganz toll, dann kann ich verstehen, dass ganz viele Politiker auf der Welt darauf reagieren und sagen, das ist ja unglaublich, was der Papst da sagt. Aber wenn ein Papst sagt, er ist für den Frieden, das ist ungefähr so selbstverständlich, endlich, wie wenn Boris Becker sagt, er hat gerne Tennis gespielt.
Ja, also. Das stimmt. Ja, aber es wagt ja aber auch keiner, mal Trump irgendwas entgegenzusetzen in dieser Welt. Alle eiern ja nur rum, einschließlich unser Bundeskanzler. Keiner sagt so richtig laut und deutlich, das, was du da machst, das geht überhaupt gar nicht. Der droht dann Völkermord an, der droht da an, ein ganzes Land zu zerstören und alle sagen, oh, ach ja, ja, das ist ja jetzt doof. Und der Papst, ich würde jetzt am liebsten sagen, ist der Einzige, der da Eier in der Hose hat und sagt, das will ich jetzt hier so nicht. Das ist vielleicht auch das, was Trump so ärgert.
Ja, aber nochmal, ich hätte es trotzdem nicht für möglich gehalten, aus dem ganz simplen Grund, was denkt denn Mr. Trump oder jeder andere Politiker auf der Welt, wenn es einen bewaffneten Konflikt gibt, was wird der Papst dann sagen? Der Papst wird sagen, legt die Waffen nieder. Was soll er denn sonst sagen? Jesus Christus war ein Pazifist, der hat gesagt, halte auch die andere Wange hin. Also das ist so selbstverständlich.
Ja, aber Trump ist doch dumm. Trump ist doch ganz, ganz, ganz dumm. Das interessiert den ja alles überhaupt gar nicht. Er meint einfach, jeder müsse seiner Meinung sein und er ist auf der richtigen Seite. Er hält sich ja auch für den großen Friedensstifter. Er fängt einen Krieg an und dann gibt es einen kurzen Waffenstillstand und dann sagt er, oh, ich habe noch einen Krieg beendet. Dass er den selber angefangen hat, das interessiert ihn ja auch nicht. Und weißt du, dann heißt er, ich wollte den Friedensnobelpreis kriegen, dann gebt ihr mir den nicht Norwegen, wofür Norwegen überhaupt nicht verantwortlich ist, sondern ein Komitee. Und dann sagt er, nee, dann mache ich jetzt auch keinen Frieden mehr, wenn ihr mir keinen Friedensnobelpreis gebt. Also der ist ja, also der so viele Psychologen kannst du ja gar nicht einbestellen, um diesen Mann irgendwie zu diagnostizieren.
Also ich trotzdem, fangen wir nochmal von vorne an. Als das Ganze losging, wie gesagt, ich war sehr überrascht über die Osteransprache während des Urbi et Orbi Singens. Hm. Er hat den amerikanischen Angriffskrieg, obwohl er in den USA geboren ist, mit keinem Wort erwähnt.
Ja.
Hat nur die ganz normale christliche Osterbotschaft gesagt, Friede sei mit euch. Damit war uns beiden ja auch das Gefühl, naja, der traut sich nicht so richtig. Dann hat er abends nachgelegt und gesagt, also nee, da hat er noch diese wahnsinnig vorsichtige Formulierung benutzt. Viele halten das für einen ungerechten Krieg, was die Amerikaner da machen. Also er hat noch nicht mal da gesagt, ich bin der Meinung. Also der hat da ganz vorsichtig gehandelt. Dann kommt diese Wahnsinns-Zeitungsente. Entschuldige, ich bin ein alter Mann. Ja. Damals hieß das noch Ente.
Jetzt ist es Fake News, genau.
Genau.
Ja, sag, welche Ente?
Durch die Medien geisterte eine Nachricht, dass der Botschafter des Vatikans in das amerikanische Verteidigungsministerium, das den Pentagon einbestellt worden sei. Und dort habe im Frühjahr, also im Januar, um genau zu sein, schon die Administration von Donald Trump angesichts der Verurteilung von dem, was damals die Amerikaner in Venezuela gemacht haben, der Irankrieg hat ja noch gar nicht begonnen, habe man dem Botschafter gedroht, dass es wieder eine Situation geben könne wie in Avignon.
Also, dass man noch einen anderen Papst wählt, quasi so einen Nebenpapst erschafft.
Nein, das, was die gemeint haben, ist, und das ist erstmal richtig, als während der Zeit des Exils, als die Päpste nach Avignon gegangen sind, waren die so etwas wie das Anhängsel des französischen Königs. Die hatten keinen eigenen Staat mehr, hatten auch nichts zu sagen. Aber ich glaube, wer auch immer diese falsche Nachricht in die Welt gesetzt hat, hat die Stadt verwechselt. Weil es hat tatsächlich eine Situation gegeben, in der ein Staatschef, das war damals Napoleon, einen Papst schlicht und einfach festgenommen hat hier in Rom und dann auch in Frankreich eingekerkert hat. Aber das war gar nicht in Avignon, das war in Fontainebleau.
Aber du sagst, das war eine Ente, also es war Fake News, diese ganze Geschichte, dass da dieser Botschafter einbestellt wurde und es eine Drohung gegeben hat, das stimmte einfach von vorne bis hinten gar nicht oder wurde da ein bisschen mehr reininterpretiert, als bei diesem Treffen war?
Du, ich war so völlig überrascht, weil ich sah auch in den ganzen seriösen Medien in Deutschland, dass immer wieder diese Nachricht kolportiert wurde. Dann habe ich mich an den Vatikan gewandt und die waren erstmal völlig überrascht, weil die gesagt haben, uns hat überhaupt keiner gefragt, ob das stimmt oder nicht. Mhm. Wie ist das eigentlich möglich, dass in Deutschland so viele Medien auf einmal auf die gleiche Nachricht springen, ohne sich die Mühe zu machen, zu sagen, jetzt fragen wir im Vatikan mal nach, ist das überhaupt wahr?
Okay, aber ist der Botschafter jemals einbestellt worden, vielleicht zu irgendwas anderem oder gab es dieses Treffen gar nicht?
Also es gab ein totales Dementi. Der Botschafter hat gesagt, erstens, ich bin überhaupt nicht einbestellt worden.
Aha.
Meine Amtszeit in Washington hat sich dem Ende zugeneigt. Da habe ich ganz normale Abschiedsbesuche gemacht. Eine Einbestellung ist Quatsch. Mhm. Die Darstellung, man habe mir mit Avignon gedroht, wie gesagt, dabei meinte der Typ, der auch gedroht hat, gar nicht Avignon, sondern Fontainebleau, der hat nur im Geschichtsbuch nicht vernünftig nachgelesen.
Diese, Podcast nicht gehört.
Ja. Genau, diese Nachricht, diese Drohung hat es überhaupt nie gegeben. Mir hat überhaupt niemand gedroht. Und damit war das Dementi klar. Also der Vatikan, der Botschafter, die haben alle gesagt, wir sind von den Amerikanern überhaupt mit diesem ganzen Zeugs nicht bedroht worden.
Okay, aber wurde das denn mal widerrufen eigentlich? Weil ich habe das ja auch überall gelesen, aber ich habe jetzt gar nicht gelesen, dass das alles Quatsch war. Gab es kein Dementi da? Keine Gegendarstellung?
Es gab ein ganz offizielles Dementi des Vatikans. Wie du weißt, bei uns in den Medien übergeht man solche Dementis ganz gerne, wenn man einen Blödsinn behauptet hat. Dann räumt man vielleicht so ein, naja, stimmt halt doch nicht. Aber will ja keiner in seinem Medium sehen, dass du denkst, du hast einfach dummes Zeugs erzählt. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall, als diese Geschichte vorbei war, dachte ich, dass wieder mal schlagen irgendwelche Wogen hoch. Also was stimmt ist, es schien sich anzubahnen, dass die Menschen sowohl in den Medien als auch offenbar in der Politik gedacht haben, also da könnte so ein Streit zwischen dem Oberhaupt der katholischen Kirche und dem Weißen Haus in der Luft liegen, weil die offensichtlich ja völlig anderer Meinung sind. Aber auch zu diesem Zeitpunkt habe ich immer noch gedacht, das ist total idiotisch. Also warum sollte jemand sagen, wie komisch, der Papst ist ja für den Frieden.
Ja.
Meine, das ist doch totaler Quatsch. Was soll der Papst denn sonst sagen? Aber dann kam also diese seltsame über den Nachrichtendienste und auch über den Nachrichtenkanal, den Donald Trump benutzt, verbreitete Beschimpfung des Papstes. Also es war jetzt ja nicht eine Kritik, wo man sagt, also ich finde diese Position der katholischen Kirche nicht gut, kann ja jeder tun.
Ja klar, kann ja sagen, er soll sich da nicht einmischen oder irgendwas. Das könnte er ja in einem normalen Ton sagen, aber den normalen Ton, den kennt er ja nicht.
Ich glaube, das, was ihn gereizt hat, ist, dass der Papst gesagt hat, wendet euch an die Congressmen, wendet euch in den USA an amerikanische Politiker, dass ihr Frieden wollt und nicht diesen Krieg. Ich glaube, das hat ihn echt auf die Palme getrieben.
Aber ist das denn zu ihm vorgedrungen? Das ist ja das, was wir in unserem Nachtrag letztes Mal noch besprochen haben. Ich habe das hier in den deutschen Medien jetzt so groß nicht gelesen. Ich kann mir fast nicht vorstellen. Ich meine, ich weiß ja nicht, was Trump täglich von der Pressemappe vorgelegt kriegt, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er sich da durcharbeitet.
Ich habe keine Ahnung. Also ich habe nur das Gefühl, dass er darauf reagiert hat. Also er hat ja einen Botschafter hier in Rom und der ist der Botschafter am Heiligen Stuhl. Der hat eigentlich nichts anderes zu tun, als dem amerikanischen Präsidenten zu auszurichten, was der Papst gerade gesagt hat. Also deswegen ist das ziemlich wahrscheinlich, dass er das weiß. Und dann reagiert er so völlig überzogen, sagt also, der Papst hat keine Ahnung, der Papst soll sich bitte nicht einmischen, der Papst ist ein schlecht in Außenpolitik, er sei sowieso kein Fan von diesem Papst. Also da dachte ich, der geht ja richtig auf den los. Also
der geht richtig ab. Ja, ab wie ein Zäpfchen. Es ist unglaublich. Aber ich vermute auch, wenn der so Informationen bekommt am Tag, dann kriegt er die wahrscheinlich auf so kleinen Post-its immer so ganz einfach runtergebrochen, damit er es auch versteht. Und das ist dann so runtergebrochen, dass der natürlich dann auch in seinem Reaktionsschema so abgeht sofort, dass er dann dem genau auf diesem Niveau was entgegensetzt. Und so schaukelt sich das immer weiter hoch. Ja, und dann kam die große Retourkutsche und dann hat er ja noch gesagt, ja übrigens, du bist ja sowieso nur wegen mir Papst. Ne? So nach dem Motto, ich bin Ami und du wurdest, weil du auch Ami bist, gewählt, um mir was entgegenzusetzen, aber ohne mich wärst du gar nicht da. Was haben wir denn davon zu halten, lieber Andreas?
Also du kannst dich an das Konklave ja gut erinnern.
Oh, sehr gut. Ja, das erste Konklave, an das ich mich erinnern kann, ja.
Gut, also okay. Du weißt, die Ausgangssituation damals war erstmal diese wirklich beeindruckende Trauer um Papst Franziskus. Das war ja, da Rom war ja wirklich getränkt davon, das war ganz wichtig. Eine große Rolle spielte, wer von Papst Franziskus protegiert worden war. Weißt du auch, wir haben darüber gesprochen, dass ausgerechnet Robert Francis Prevost sehr schnell Kardinal wurde und dann ganz schnell im Kardinalskollegium ganz nach oben geschossen wurde, sodass eigentlich es keinen Zweifel mehr daran gab, dass Franziskus diesen Papst wollte. Mhm. Aber dass die Kardinäle diesen Mann gewählt hätten, um Trump jemanden entgegenzusetzen, das halte ich für also an den Haaren herbeigezogen. Erinnerst du dich, wir hatten ja auch darüber geredet, dass die amerikanischen Kardinäle diesen Robert Francis Prevost was überhaupt nicht kannten.
Nee, genau. Mhm. Ja, also wir haben schon mal ja auch gesagt, auch im Podcast, es war durchaus eine politische Wahl. Also diese Papstwahl war durchaus mehr eine politische Wahl als andere Wahlen. Das haben wir schon mal gesagt, ja. Also auch mit dem Hintergrund Trump.
Das ist richtig, das war eine politische Wahl, aber eine völlig andere, als Mr. Trump die ganze Zeit erzählt. Weil, also du weißt doch noch, wir haben damals ausführlich darüber gesprochen, dieser Robert Francis Prevost hatte den größten Teil seines Lebens bei sehr armen Menschen in Lateinamerika verbracht. Ja. Der hatte sein Herz als Bischof von Chiclayo in Peru verloren. Das war seine Bestimmung. Mhm. Als er sich in seiner allerersten Rede an seine Freunde gewandt hat, hat er nicht gesagt, ich erinnere mich an meine zahlreichen US-amerikanischen Bekannten und Verwandten. Ja. Und meine vielen amerikanischen politischen Freunden, sondern gesagt, Peru, das Land, das mir am Herzen liegt. Also das ist ja sein Ding gewesen.
Hat er nicht sogar die doppelte Staatsbürgerschaft? Ich glaube, ne?
Er hat die doppelte Staatsbürgerschaft. Und wir hatten auch darüber geredet, dass dieser Mann schon lange kein Amerikaner mehr ist, sondern dass er sich als ein Weltenbürger gesehen hat. Ja. Er war ja auf der ganzen Welt, hat Afrika bereist, Asien bereist, sehr lange in Rom gelebt. Also diese Geschichte mit, ich habe das jetzt bei einem Fernsehinterview gemerkt, gestern erst. Ganz viele Kolleginnen und Kollegen sprechen mich immer darauf an und sagen, ja, also Sie aus Rom, ordnen Sie das doch mal ein. Da sind jetzt zwei Amerikaner gegeneinander. Und das ist aus meiner Sicht, ich weiß, dass viele Kollegen in Deutschland das so sehen, aber aus meiner Sicht ist das totaler Quatsch. Also weil das Amerikanische am Bob, also an Papst Leo XIV., das ist also wirklich winzig klein. Also es stimmt, er mag Steaks, es stimmt, er guckt gern Baseball, es stimmt. Er ist in den USA aufgewachsen, aber seine Gedanken, seine Leidenschaft, die ist ganz woanders. Die ist
ja gut, aber trotzdem hat er die USA in seiner DNA auf eine gewisse Weise, oder er versteht sie zumindest. Und er ist halt sehr, sehr klug. Ne? Hat er nicht auch Mathe studiert oder was weiß ich alles? Und er ist einfach ein hochgebildeter Mann. Das ist natürlich auch etwas, was Trump überhaupt nicht mag.
Ja, das ist sicher richtig. Ich wollte nur sagen, also ich glaube nicht, dass man diese Opposition aufbauen kann. Zwei Amerikaner streiten sich um die Deutungshoheit der USA. Das ist wirklich Quatsch. Mhm. Also das Anliegen dieses Papstes, und deswegen ist er auch gewählt worden, das sind arme Menschen, arme Priester, eine Kirche, die auf der ganzen Welt darum ringt, dass sie irgendwie damit umgehen muss, dass sie überhaupt am Leben bleibt. Weil also das ist ein Papst, der kennt die Hunderttausenden von katholischen Priestern, die mit 50 bis 60 Dollar im Monat, nicht am Tag, auskommen müssen. Das ist sein Ding, das ist sein Anliegen.
Ja, aber das sieht Trump ja alles nicht, sondern der sieht in ihm natürlich auch den Amerikaner und kann jetzt überhaupt nicht verstehen, dass da ein Amerikaner ist, der nicht ihn anhimmelt. Das, ich glaube, das ist das, was ihn wurmt. Wenn das jetzt ein, keine Ahnung, deutscher Papst wäre, ein südamerikanischer Papst, ein, keine Ahnung, afrikanischer Papst, würde er vielleicht nicht so auf ihn losgehen, oder?
Also ich glaube, es gibt zwei Gründe. Das eine ist, soweit ich das hier in Rom mitbekommen habe, also ich sage einfach mal, was ich hier mitbekommen habe, vielleicht interessiert dich.
Ja, unbedingt.
Ja, ich habe also mit Leuten gesprochen, die im Staatssekretariat hier arbeiten. Und die haben also eine ganz eigene Interpretation und auch eine ganz klare, die sagen, diese Attacke des amerikanischen Präsidenten auf den Papst ist ein Zeichen von Ohnmacht. Also wenn er souverän wäre, würde er sagen, also auf dieser Welt gibt es Player. Mein Job ist, ich bin der Präsident der Vereinigten Staaten. Der Job des Papstes in Rom ist, ist die Botschaft von Jesus Christus zu verkünden und auf den Papst und damit die Botschaft von Jesus von Nazareth loszugehen. Das ist einfach Unsinn. Also so einfach das ist.
Ist doch ziemlich dumm, also für ihn, ne?
Ja, eben. Und die Leute haben dann zu mir gesagt, also ganz offensichtlich ist er in einer so verzweifelten Lage, auch innerhalb seiner Partei, auch innerhalb der Vereinigten Staaten, dass er jetzt anfängt, auf Sachen einzuschlagen, wo wirklich keiner mehr Verständnis für hat, einfach weil er so sich selber so in die Ecke gedrängt hat für die amerikanischen Katholiken. Das habe ich hier in Rom sehr, sehr, sehr deutlich mitbekommen, war dieser Post des Bildes, dass er sich wie ein, er sagt wie ein Arzt, auf den Bildern
ja,
sieht er aus.
Ja, im Nachhinein wie ein Arzt, ja.
Auf den Bildern sieht er aus wie Jesus von Nazareth. Das hat ganz, ganz vielen Anhängern von Trump, von denen ich weiß, dass sie Anhänger von Trump sind, aber auch Katholiken sind, denen ist das total gegen den Strich gegangen. Die haben gesagt, also wir haben die Politik von Donald Trump unterstützt. Wir glauben, dass der Krieg gegen den Iran richtig ist. Das haben die mir auch ganz offen gesagt. Aber die haben gesagt, also die Herabsetzung von Gottes Sohn, also und die Herabsetzung, das, woran wir glauben, das, was uns wichtig ist, das ist nicht okay.
Da hört der Spaß auf.
Ja. Da hört der Spaß wirklich auf. Also das denke ich, das haben ganz viele gesagt. Und wie gesagt, das Staatssekretariat hat also die Meinung gehabt zu sagen, das ist einfach ein Zeichen von Ohnmacht. Wenn er noch souverän wäre, würde er einfach sagen, okay, selbstverständlich ist die Meinung des Papstes die Meinung des Papstes. Die ist jetzt nicht so wahnsinnig überraschend. Mhm. Und ich hoffe auch, dass es Frieden auf der Welt gibt. Ich bin aber anderer Meinung, weil ich bin der Meinung, ich muss einen Krieg führen. Aber das hat keinen Grund, auf einen Papst loszugehen. Also das ist.
Ich glaube, das ist so eine Mischung aus Ohnmacht, aber auch Narzissmus. Also auch diese Vorstellung, dass da jemand ist, der sich als Stellvertreter sieht, bezeichnet, als Stellvertreter gewählt wird und er ist es halt nicht. Also ich glaube wirklich, dass da ganz viel Pathologisches vorliegt und dass er sich selbst auch in so einer Rolle gerne sehen möchte. Aber ich weiß immer gar nicht, wie gläubig ist denn Trump? Also er kommt mir jetzt nicht so übermäßig gläubig vor, aber man muss es natürlich in Amerika mal sagen, dass man ganz gläubig ist und alles mit Gott begründen. Damals das Attentat, das ganz knapp an seinem Ohr vorbeigegangen ist, hat er doch auch damit begründet, dass Gott ihn nochmal gerettet hat und so. Also ich blick's irgendwie alles nicht.
Also das, was du gerade gesagt hast, ist total spannend, obwohl ich glaube, du gar nicht weißt, wie spannend das ist, aus einem ganz, ganz schlichten Grund. Möglicherweise ist diese Reise nach Afrika des Papstes, über die wir auch noch reden müssen, ist es ja eine Reise, die ihm Glück bringen könnte, weil es gibt einen ganz berühmten Papst, der hieß Gelasius I., der ist schon 1500 Jahre tot. Das war aber ein Afrikaner, der stammte aus Afrika, sehr wahrscheinlich. Und das ist der erste Papst der Geschichte, der gesagt hat, wir müssen mal darüber reden, wie es eigentlich die Stellung eines Staatsoberhauptes und das eines Papstes. Und das war der erste. Und der hat gesagt, also die Sache ist ganz einfach. Ein Staatsoberhaupt muss sich am Tag des jüngsten Gerichtes, also wenn die Welt vorbei ist, wenn Jesus Christus kommt, auch wie alle anderen Menschen vor Gott verantworten. Aber der Papst ist ja eingesetzt von Gott, also ist das eine ganz andere Geschichte. Also steht der Papst über dem Staatenlenker und das ist ein für alle Mal klar.
Ja, und das dürfte ja Trump nicht gefallen.
Das dürfte Trump nicht gefallen, aber das hat auch den Herrschern des ganzen Mittelalters nicht gefallen. Aber diese Haltung von diesem Papst Gelasius I. hat also die europäische Politik weit über 1000 Jahre geprägt. Weil immer dann, wenn es heikel wurde, haben die Päpste gesagt, lest doch mal das, was Gelasius I. aus Afrika geschrieben hat. Weil da steht ganz klar drin, wir wichtiger als...
Als du.
Genau.
Ja, herrlich.
Trump ist ja aus der Kirche der Presbyter, hatte sich dann mal aus dieser Konfession aber sozusagen befreit, hat sich immer als Christ deklariert, aber ist jetzt nicht einer Konfession so klar zuzuordnen. Das ist in Amerika übrigens normal. Das ist nichts, was jetzt so sonderlich interessant ist. Die Amerikaner wechseln im Laufe ihres Lebens, wenn sie Christen sind, mehrfach die Konfession. Manchmal sind sie katholisch, dann sind sie Presbyter, dann sind sie was anderes. Das ist nichts Besonderes.
Aber es gibt ja trotzdem diesen sehr, sehr heftigen Bible Belt, der da quer durch die USA geht, also wo die Leute so streng gläubig sind und da wirklich noch nicht mal irgendwie Darwins Theorien da verbreitet werden müssen, weil da gab es ja auch noch Adam und Eva und so. Das ist ja, sind ja schon Leute, die musst du ja einfangen, weil das sind bestimmt wahnsinnig viele, die musst du als Präsident einfangen, um die Stimmen zu haben. Ne?
Ja, aber ich glaube, dieses Kernproblem zu sagen, Amerika ist eigentlich eine nicht unerheblich christliche Nation, da ist schon die Frage, wenn man sich ausgerechnet mit dem Papst anlegt, wenn 25% der Amerikaner Katholiken sind, das ist schon Harakiri. Also das ist schon mal ohne jeden Grund. Also wenn jetzt der Papst, ich kann mich daran erinnern, dass es erheblichen Ärger gegeben hat. Also diese ganze Situation, das möchte ich nur mal kurz sagen, erinnert mich an zwei Dinge. Das eine ist, das, was jetzt gerade passiert, Auseinandersetzung Papst-Trump, ist insofern historisch, als das letzte Mal, dass sowas passiert ist, das ist wirklich in der Zeit des Kalten Krieges gewesen.
Ah.
In der Zeit des Kalten Krieges gab es heftige politische Auseinandersetzung zwischen den Chefs in der Sowjetunion, also unter anderem Leonid Brezhnev, der den Mordanschlag gegen Papst Johannes Paul II. Befohlen haben soll. Also diese Auseinandersetzung zwischen einem weltlichen Staatschef und dem Papst, die ernsthaft geführt wurde. Also nicht nur, ich mag den nicht oder der ist doof. sondern so, dass die wirklich sich an die Gurgel gegangen sind. Ja. Das war in der Zeit des Kalten Krieges. Da hat also die Sowjetunion, also wie gesagt, mit einem sehr wahrscheinlich inszenierten Mordanschlag vom Mai 1981 versucht, den Papst zu töten. Es hat die Auseinandersetzung gegeben in Polen, die heftigst geführt wurde. Damals hat ja die Sowjetunion die Panzer nach Polen geschickt. Das Kriegsrecht ist ausgerufen worden. Also das waren keine Pille-Palle-Diskussionen. Da sind Menschen umgebracht worden. Da sind Leute zu Hauf in Gefängnisse gesteckt worden. Also das war keine Auseinandersetzung zwischen Kirche und Staat, wo man sagen könnte, naja, die mögen sich nicht. Sondern das war wirklich heftig. Das Zweite, woran ich mich erinnern kann, das endete ja zum Beispiel, was heißt denn, das endete, das Gipfel, ja schließlich in diese seltsame Allianz zwischen Ronald Reagan und Papst Johannes Paul II., weil beide über die Sowjetunion immer als das Reich des Bösen gesprochen haben. Die waren sich da ja ganz nah. Dann kann ich mich daran erinnern, das letzte Mal, dass es Auseinandersetzung mit einem amerikanischen Präsidenten gab, war auch mit Donald Trump, als Franziskus mitten im amerikanischen Wahlkampf gesagt hat, Menschen, die Zäune bauen, um Menschen, die Hilfe suchen, auszusperren, sind keine Christen. Da haben die Amerikaner auch geflucht und haben gesagt, der mischt sich in den inneramerikanischen Wahlkampf ein. Aber das ist eine solche heftige Auseinandersetzung, wie jetzt mit Trump gibt, das ist, glaube ich, wirklich 30 Jahre her.
Müssen wir uns Sorgen um Leo machen jetzt? Braucht er besonderen Personenschutz?
Also er sagt, er hat keine Angst. Hat er ja auch auf der Reise jetzt in Afrika gesagt. Er sagt, ich habe keine Angst gegenüber. Ich habe auch kein Interesse daran, in ein Streitgespräch mit dem amerikanischen Präsidenten einzutreten. Das hat er ja beides gesagt. Seine Botschaft ist klar, wird auch sich nicht ändern. Also der Papst wird weiter sich für den Frieden einsetzen.
Aber hat er nicht irgendwie reagiert auch auf das Bild jetzt, dieses Unsägliche? Hat Leo schon irgendwie reagiert eigentlich auf die letzten Aktionen? Oder war ist es, der Klügere gibt nach und hält die Klappe?
Also ich würde es nicht der Klügere gibt nach sagen. Er ist natürlich von Kollegen, die mit dem Papst unterwegs sind, konfrontiert worden mit dieser Auseinandersetzung. Ja. Und er hat gesagt, also lass mich da nicht reinziehen. Ich will keine Auseinandersetzung mit dem amerikanischen Präsidenten. Meine Botschaft ist das Evangelium. Er hat das alles sehr niedrig gespielt, wie ein Mensch vernünftigerweise auch sagt. Also der hat jetzt nicht gesagt, wir eskalieren da aus unserer Seite, sondern er hat gesagt, also Also ich hatte das Gefühl, dieser Umgang des Papstes mit dem herumschreienden Trump erinnerte mich ein bisschen so wie ein Vater, der also seinen nicht ganz wohlerzogenen
trotzanfälligen Dreijährigen.
Genau, ja. Trotzanfälligen Dreijährigen, jeder wieder in den Griff kriegen kann. Also so ein Gefühl hatte ich.
Naja, gut, okay, sehr interessant. Aber könnte es nicht sein, dass das Ganze jetzt der katholischen Kirche nützt, weil ja doch erstaunlich viele Menschen jetzt auf diesen Zug aufspringen oder auf den Papst aufspringen, um im Bild zu bleiben und sagen, Mensch, klasse, und der Papst und so, wenn wir jetzt, also wenn man jetzt einfach hat, zwei Lager hat, dann bin ich doch eher Team Papst und finde ihn jetzt ganz gut. Also nützt es ihm womöglich und schadet es Trump?
Was mich wundert, ist, in den vergangenen Jahren, also nach dem Tod von Johannes Paul II., nach dem Jahr 2005, würde ich mal sagen, das war insofern, werde ich nie vergessen, eine Beisetzung, eine Beerdigung, auf der haben mehr Staatschefs teilgenommen denn je in der Geschichte der Erde. Noch nie in der Geschichte der Erde kamen gleichzeitig so viele Staatschefs wie damals zu dieser Beerdigung. Das war ein Weltrekord. Danach hatte ich das Gefühl, dass die weltpolitische Rolle der Päpste ganz stark abgenommen hat.
Ja, total. Also in meiner Kindheit, also Papst Johannes Paul II. War mein erster Papst, sag ich mal, den ich mich bewusst erinnere. Das fand ich immer nur irgendwie komisch, wenn da so jemand offensichtlich angehimmelt wurde, weil er irgendwo aus dem Flugzeug steigt und dann die Erde küsst und so. Das hat also wirklich mein Humorzentrum berührt als Kind. Und dann habe ich später immer nur gedacht, ja, ob jetzt ein Papst irgendwo was sagt oder irgendwo ein Sack Reis umfällt. Das hatte für mich so eine ähnliche Bedeutung, möchte ich mal sagen. Und jetzt, es liegt ja nicht nur in unserem Podcast, jetzt interessiert mich das schon wirklich sehr, was da gerade passiert.
Ja, also wie gesagt, ich hätte nicht für möglich gehalten, dass es auf der weltpolitischen Bühne nochmal zu einer solchen zugespitzten Situation kommt. Du hast es ja gerade wunderbar gesagt. Ganz viele Menschen denken jetzt, bin ich Team Papst oder bin ich es nicht? Da sind ganz viele Leute da und sagen, okay, es gibt auf dieser Welt jetzt eigentlich nur einen, der uneingeschränkt sagt, nur die sind selig, die Frieden stiften. Und zwar egal, welcher Konflikt und egal, welche Gründe es für diesen Konflikt auch immer geben mag. Ja. Und dass es einem Papst gelingen könnte, in allen Nachrichtensendungen, in allen Kanälen, in Hunderten von Nationen auf der Weltbühne, weil Donald Trump ihn auch darauf gezerrt hat, nochmal wahrgenommen zu werden, das hätte ich erstmal nicht gedacht. Also ich hätte gedacht, also wenn Josef Ratzinger, Benedikt XVI. Irgendetwas gut oder nicht gut fand, war das in der Regel die gleiche Reaktion. Die meisten Nationen haben darauf reagiert und haben gesagt, naja, der ist sehr konservativ, naja, der vertritt da seine konservative Meinung, soll er bitte tun. Aber mit der modernen Welt hat diese Haltung eines Papstes ja nichts mehr zu tun. Das hat sich alles weiterentwickelt. Das betrifft nicht nur das Thema Frauen, das betrifft nicht nur das Thema Sexualität, das betrifft auch das Thema natürlich Spiritualität. Die Menschen haben sich, was das entgeht, weit von diesem Modell wegentwickelt, dass sie gesagt haben, also jeder geht natürlich in die Kirche und es gibt keinen Sex vor der Ehe und was weiß ich. Das ist alles anders geworden. Dann kam Franziskus, der hatte eine große Popularität, hatte dieses wahnsinnig schwierige Thema Migration als sein Kernthema. Da hat es ganz viele Menschen gegeben wie mich, die fanden, dass er einen super Job gemacht hat. Also ja. Ich werde es nie verheimlichen. Ich bin ein ganz großer Franziskus-Fan gewesen. Bin das immer noch. Ja, und ich bin berührt, wenn ich an seinem Grab stehe. Aber ich kann auch die Menschen verstehen, die Katholiken sind, sich aber von der Position von Franziskus abgeschreckt haben und gesagt haben, das Boot ist voll, wir können die Leute nicht mehr alle aufnehmen, unsere Sozialsysteme verkraften das nicht. Wie auch immer, ich will mich jetzt auf diese Diskussion nicht einlassen.
Alles klar. Und parallel waren ja natürlich immer diese ganzen Missbrauchsgeschichten, die auch kein Papst mal eben so wegschieben konnte.
Genau, richtig. Ganz genau, das kam dazu, dieser katastrophale Skandal, in den sie sich mit eigener Schuld reingeritten haben, nicht unbedingt durch die Täter, sondern dass sie das alles bemäntelt haben. Das ist alles richtig. Deswegen hätte ich gedacht, also was immer jetzt auch als Papst kommt, er wird als einer, der von ferner liefen wahrgenommen werden, dass ich eines Tages hier mit dir in einem Podcast sitze und die Leute sagen, also das, was jetzt bin ich schon mal, wäre ich wahnsinnig gespannt, wie der Papst jetzt wieder reagiert auf das, was gerade weltpolitisch mit Donald Trump läuft, das hätte ich nicht für möglich gehalten.
Weil aber glaubst du, er fühlt sich, du kennst ihn jetzt ein bisschen, du hast ja ein Buch über ihn geschrieben und so weiter und so fort, du hast ihn persönlich getroffen. Glaubst du, das ist ihm jetzt vielleicht auch ein bisschen unangenehm, in diese Rolle gedrängt zu werden? Weil bisher haben wir immer gesagt, okay, er will zu allen ein bisschen recht machen. Dann ist er mal ein bisschen links, dann ist er wieder ein bisschen rechts, dann wabert er sich da so durch und jetzt müsste er oder könnte auch wirklich Farbe bekennen. Er könnte jetzt ja wirklich sehr deutlich was sagen und die ganze Welt würde hingucken und es aufschreiben. Aber es ist vielleicht gar nicht so sein Lieblingsmoment gerade, oder wie siehst du das?
Ich bin mir absolut sicher, ich mache das ja schon sehr lange und das ist mein vierter Papst. Ich bin mir absolut sicher, dass ihm jetzt zum ersten Mal wirklich klar wird, was für einen Job er wirklich hat.
Ja, Augen auf bei der Berufswahl, möchte ich sagen. Ja.
Ich glaube, dass er als Prior, als Generaloberer der Augustiner viele Konflikte schon erlebt hat. Ich glaube, dass ihm klar geworden ist, wie wichtig er für eine Kirche ist. Ich glaube, dass ihm klar geworden ist, wie wichtig er für seine Priester ist. Aber ich bin mir hundertprozentig sicher, dass er noch nicht mal im Ansatz geahnt hat, dass was er entscheiden, sagen oder antworten könnte, die Nachrichtenkanäle der ganzen Welt befeuern wird.
Ja.
Und aktiv in der Politik in so wichtigen Konflikten wie einem verheerenden Krieg eine Rolle spielt. Also Johannes Paul II., ich kann mich gut daran erinnern, Johannes Paul II. Hat, als die Mauer noch stand, seinen wichtigsten Erfolg im Grunde dadurch erreicht, dass er einen völlig harmlosen Satz gesagt hat, nämlich, habt keine Angst. Das betraf Menschen, die in Deutschland, Frankreich, den USA lebten, überhaupt nicht. Die konnten so oft in die Kirche gehen, wie sie wollten. Warum sollten die Angst haben? Die konnten sich taufen lassen, zur Kommunion gehen, auf die Kirche schimpfen. Völlig egal. Dann trat die Situation ein, dass seine Position zu sagen, habt keine Angst, im Osteuropa hinter dem Eisernen Vorhang sehr wohl wahrgenommen wurde und das als ein Aufruf verstanden wurde, sich gegen eine Diktatur aufzulehnen. Und da wurde diesem Papst schrittweise immer klarer, dass er in einen Konflikt zwischen Atommächten geraten war und dass er dort eine entscheidende Rolle spielen würde. Ja. Und ich glaube, genau das Gleiche passiert jetzt gerade wieder. Ein frommer Bettelmönch, der eigentlich nur fromm sein wollte, die Kirche reformieren, Traditionalisten und Liberale wieder zusammenbringen, der über die Eucharistie nachgedacht hat, sich Gedanken über künstliche Intelligenz gemacht hat, der über Ordensleute reden wollte, darüber, wie die Eucharistie gefeiert wird. Der hat auf einmal gemerkt, dass zwei oder drei Sätze Hunderte von Millionen von Menschen direkt betreffen, die nämlich sagen, das ist jetzt eine Auseinandersetzung zwischen Krieg und Frieden, zwischen Menschen guten und zwischen Menschen bösen Willens.
Ja, und ich wollte gerade eigentlich nämlich noch fragen, was kann der denn überhaupt bewirken? Weil politisch kann er natürlich nichts bewirken, aber mir wird natürlich jetzt gerade bei deiner Antwort klar, er könnte ja die Menschen in den USA aufrufen, steht auf, habt keine Angst, steht auf und wehrt euch gegen diesen Präsidenten, wenn er nicht euer Präsident ist. Da könnte er ja mal ganz, ganz doll aufrufen. Das ist ja das, was irgendwie niemand macht und von den Demokraten, ehrlich gesagt, hört man auch gerade nicht so viel. Also er hätte eine Macht. Er hätte richtig Macht, ne?
Zweifellos. Aber Gott sei Dank sind die Vereinigten Staaten eine Demokratie und natürlich spielt das eine Rolle im Sinne von, natürlich sind das auch wahlstrategische Überlegungen. Die Demokraten werden sich jetzt überlegen, nutzen wir diesen Aufruf des Papstes? Und dazu kommt aber noch was ganz anderes. In diesem Konflikt sind ja viele Länder mit betroffen, die auf diesen Papst, zumindest viele Menschen in diesen Ländern, hören. Dazu gehört Italien. Italienische Staatschefin Frau Meloni hat sich also bitter gegen Donald Trump gewandt, aber das war nicht nur Frau Meloni. Das betrifft zum Beispiel solche Länder, die für die Zusammenarbeit mit den USA wirklich wichtig sind. Mexiko, Kanada. Das betrifft aber ganz viele NATO-Staaten auch. Das betrifft auch Staaten, die der amerikanische Präsident gerne als Unterstützer hätte, wie England, Frankreich. Und in vielen dieser Ländern ist vielleicht diese Überzeugung zu sagen, ja, dieser amerikanische Konflikt ist schwierig, aber jetzt ist da eine Integrationsfigur, ein Mann in Weiß, der sagt, hört mal zu, es gibt zwei Positionen, Tote, Krieg, Gewalt und Verhandeln, kein Krieg, keine Gewalt. Und ich als weißer Mann bin jetzt sichtbar. Und ich glaube, dass das etwas ist, was Donald Trump ganz sicher nicht gefallen wird. Das sind jetzt 25.000 verschiedene seltsame Friedensinitiativen, die sich gegenseitig auch irgendwie Gram sind, sondern das ist eine Figur. Und das war immer die Stärke der Päpste, dass das jetzt eine sichtbare Figur ist. Und ich würde mich sagen, also die Geschichte der vergangenen 2000 Jahre hat viele Leute gelehrt, ich würde mich mit dem Papst nicht anlegen. Das geht ganz übel aus.
Das finde ich ja schon wieder irgendwie witzig an dieser ganzen Sache. Ja. Das ist ja der völlige Wahnsinn. Ich meine, selbst aus dem Iran kamen doch Stimmen nach dem Motto, man kann doch Jesus nicht so beschimpfen und darstellen, obwohl das ja nun Muslime sind. Also das fand ich auch bemerkenswert.
Ja, also ich glaube, dass diese Allianz, die es gibt zwischen den muslimischen Ländern und dem Vatikan, das betrifft, ob dieser iranische Staatschef das jetzt aus taktischen Gründen gesagt hat, ja, dass er den Papst nicht beschimpft, weiß ich nicht, aber sicher ist, in muslimischen Ländern und in dem Leben muslimischer Menschen spielt Religiosität zumindest in weiten Teilen eine sehr große Rolle.
Ja.
Und die Päpste haben gelernt, Gott sei Dank in den vergangenen Jahrzehnten, den Respekt vor dieser Religiosität auch zu zeigen. Also die Päpste grüßen ja Menschen zu Beginn des Ramadan oder zum Ende des Ramadan. Mhm. Es ist üblich, der Papst war ja jetzt gerade in Algerien in einer Moschee, Johannes Paul II. War in einer Moschee, Franziskus war in einer Moschee. Also dieser Respekt vor einer Religiosität ist, glaube ich, eine wichtige Komponente. Und ich glaube, das nehmen muslimische Länder auch wahr. Und die würden sagen, okay, es gibt Auseinandersetzungen zwischen Staaten, die sind manchmal auch schlimm. Aber bitte lass die Religiosität da bitte raus. Das ist eine Sache, die wollen wir nicht. Und das war ja immer das Credo von Papst Franziskus, der gesagt hat, im Namen Gottes darf niemals Gewalt ausgeübt werden. Das ist ein ganz entscheidender Punkt in diesem Konflikt. Und deswegen denke ich mal schon, dass auch religiöse Muslime, die unter diesem Krieg leiden, einen Mann, der sich der Spiritualität verpflichtet sieht wie einem Papst, eine gewisse Nähe fühlen.
Ja, sehr schön, ja. Hochgradig spannend gerade alles. Also ich bin wirklich gespannt, wie das jetzt weitergeht. Jetzt haben wir diese Reise kurz angesprochen. Wie sehr leidest du auf einer Skala von 1 bis 10, dass du jetzt in Rom sitzt, weil du so viele Verpflichtungen in den nächsten Tagen hast und nicht mit nach Afrika kannst?
Also ich habe Albträume deswegen. Ja. Ich habe geträumt, dass ich den Abflug verpasst habe.
Also hast du, kann ich dir sagen.
Ja, habe ich. Ich weiß, also es gibt zwei Komponenten, die mich wirklich sehr, sehr traurig machen. Das eine ist, ich bin jetzt schon so lange dabei und auch schon so alt, dass ich so dieser Mann bin, der die ganzen Geister mit sich nimmt. Als ich zusammen mit dem Papst in Monte Carlo war, habe ich in meinem Bewusstsein all die Kollegen mitgenommen, die entweder nicht mehr am Leben sind, mittlerweile in Rente gegangen sind, aber die mein ganzes Leben geprägt haben, über eine lange Strecke, also Leuten, mit denen ich gefeiert habe, manchmal gelitten habe, manchmal, also das denke ich, das geht mir schon nahe, das finde ich schon schrecklich. Mhm. Und das Zweite ist natürlich, ich wäre wahnsinnig gerne dabei, ich hätte wahnsinnig gerne mit Leo darüber gesprochen, auch nach dieser Privataudienz, ich hätte wahnsinnig gerne ein persönliches Gespräch gehabt, das wäre ja auch möglich gewesen, aber ja, das geht ja im Leben auch so.
Loslassen. Ja,
ich habe also in dieser Zeit, in der der Papst in Afrika ist, vier großen Gruppen schon vor langer Zeit zugesichert, dass ich mich in Rom um sie kümmern werde. Und ich muss jetzt einfach auch mal Wort halten, so schwer mir das auch fällt. Aber es
einfach
ist
mal, du hältst immer Wort, ja. Ja, und du hast den Live-Auftritt in Buchholz, du hast dann direkt dann, wenn der Papst in dem Moment, in dem er wieder einfliegt, musst du ja schon nach Bremen, 3 nach 9, das ist einfach wahnsinnig viel.
Ja, ja. Buchholz hat mir auch eine, ich weiß, ich habe mich unheimlich gefreut, ich möchte das jetzt nochmal sagen, die Hörerinnen und Hörer, die mir geschrieben haben, gesagt haben, fahren Sie nach Afrika, ich weiß, dass wir haben schon Karten für Buchholz, dann platzt das eben, aber wir wünschen Ihnen, dass Sie da Erfahrungen machen, das erzählen, denen möchte ich wirklich ausdrücklich danken. Ich habe mich super darüber gefreut und ich finde, Sie haben auch recht, aber ich habe auch gedacht, da sitzen jetzt mittlerweile, glaube ich, 200 Menschen,
250
Menschen, die freuen sich da drauf und das ist nur eine von 5 Gruppen, die ich alle hätte enttäuschen müssen, um mein Ego zu befriedigen. Nee, also da
so,
muss man
so
auch mal
beichten kannst du hinterher gar nicht.
Eben, ich habe gedacht, jetzt muss auch mal Andreas Englisch demütig sein und sich auf die Kollegen verlassen. Die den
Aber
Papst
hast du denn eine Standleitung? Hast du eine Standleitung zu irgendwelchen Kolleginnen oder Kollegen, die zwischendurch sagen, pass auf, heute hat er den Fonds zur Seite geschoben im Flieger und hat das und das und das gesagt?
Ja, natürlich. Also ja. Ich habe einen Kollegen, über den ich sage jetzt seinen Namen nicht, aber wir sind uns unter anderem deswegen immer eng verbunden, weil jedes Mal, wenn wir nach einer Papstreise auf dem Flughafen in Rom wieder gelandet sind und das Gepäck noch nicht da war, haben wir immer zusammen Tischfußball gespielt. und ich habe jedes Mal verloren. Und er hat immer gesagt, Mist, du bist gar nicht dabei, ich kann dich gar nicht schlagen, wie sonst jedes Mal. Also Wir haben uns immer noch mal lustig gemacht, schon als Schüler habe ich mit meinen Freunden, wenn ich in Italien im Urlaub war, immer gegen Italiener Tischfußball gespielt. Und wir haben jedes Mal verloren.
Das jetzt spielst du mal gegen mich, dann gewinnst du. Das kann ich dir jetzt schon sagen.
Und ich habe mich jetzt also vorbereitet. Ich habe Veranstaltung, die ich im Juni habe.
Also ich dachte schon, du hast Tischfußball geübt. Nein, du hast nicht geübt.
Ja, Tischfußball übe ich. Ich übe das Tag und Nacht.
Nein,
ich übe das, wann immer ich kann. Ich habe eine schlimme Auseinandersetzung in meiner Ehe deswegen aushalten müssen.
Oh.
Ja, weil ich zu meiner Geburtstagsfeier unbedingt, als meine Freunde gekommen sind, Tischfußball spielen wollte. Und meine Frau sagte, dann steht jahrelang dieser riesige Tischfußball herum. Und ich habe dann gesagt, gut, dann leihen wir den. Aber ich hätte mich niemals hätte ich akzeptiert, dass wir nicht Tischfußball spielen, wenn ich Geburtstag habe. Ich habe mich auch gefreut, dass meine Freunde, die ich jetzt wieder viele Jahrzehnte kenne, auch noch wirklich gut sind. Also ich frage mich immer noch, wieso wir damals gegen die Italiener eigentlich immer verloren haben.
Okay. Ja, gute Frage. Vielleicht sollten wir die WM auf Tischfußball umstellen.
Oder aber wie gesagt, ich habe jetzt, ich hatte Veranstaltungen im Juni, die habe ich alle abgesagt, weil der Papst nach Spanien fliegen wird und da will ich mit.
Ja, unbedingt.
Da habe ich jetzt Zeit genug auch gehabt. Ich hatte bei dieser Reise, weil die so kurzfristig angesetzt worden ist, einfach nicht mehr die Möglichkeit, Veranstaltungen wegzuräumen, die ich hätte doch wegräumen können. Ja, das ging einfach nicht mehr.
Nee, ich weiß.
Ohne Leute zu enttäuschen. Aber wie gesagt, die nächste Reise habe ich jetzt. Bitte ich jetzt nochmal um Entschuldigung, die betroffen sind davon. Ich habe das abgesagt. Mittlerweile ist ja rechtzeitig. Die können sich andere Gastredner suchen. Ich möchte mit dem Papst nach Spanien.
Das sollst du unbedingt tun. Und hast du denn jetzt schon ganz brandheiße News direkt aus dem Vatikanflieger bekommen von deinem Kollegen, von deinem Tischfußballkollegen? So?
Ja, natürlich, also auch von ihm natürlich, richtig. Wie gesagt, das so ein ganz klein bisschen freut es mich, dass ich diesmal nicht verlieren muss, aber egal. Also was wirklich spannend ist, und ich glaube, das haben die Medien in Deutschland bisher völlig falsch dargestellt, das stellen wir jetzt hier in Vatikan-Geflüster mal klar, das ist aus einem ganz einfachen Grund eine historische Reise. Warum ist das eine historische Reise? Es ist das allererste Mal, dass ein Papst, der Afrika kennt, nach Afrika kommt. Der erste Papst, der Afrika besucht hat, war Paul VI. Im Jahr 1969. Der ist nach Uganda geflogen. Das heißt, die Päpste haben sich fast 2000 Jahre Zeit gelassen, um sich mal um Afrika zu kümmern. Für Leo den 14. war Afrika eine ganz einfache, normale Sache. Wenn der morgens zum Frühstück gegangen ist, in seinem Kloster haben da seine Mitbrüder gesessen aus Kenia, aus Tansania, aus dem Kongo, aus dem großen Kloster, das die Augustiner in Nigeria haben. Was in Afrika passiert und wie die Menschen in Afrika ticken, das weiß Leo der 14. nicht aus Dossiers, sondern weil er mit denen in Afrika in den Klöstern gelebt hat. Das ist nicht so, dass er sagt, oh, wie, also ich weiß, dass Johannes Paul II. Wir haben 16 Reisen nach Afrika gemacht mit ihm in 35 Länder. Aber Johannes Paul II. Hat immer wieder gesagt, ich komme nach Afrika, um zu lernen. Diesen Lernprozess, den hat Leo der 14. längst hinter sich. Der kennt die Probleme in Afrika, über die im Vatikan keiner gerne spricht. Und ich bin mir ganz sicher, dass das der allererste Papst in fast 2000 Jahren Geschichte ist, der 266. Nachfolger des heiligen Petrus, ist der erste Papst, der wirklich Afrika besucht und es kennt. Problem Nummer eins, weißt du sicherlich, in Afrika ist die sexuelle Enthaltsamkeit bei katholischen Priestern so gut wie durchsetzbar.
Und das ist das Problem Nummer eins in Afrika?
Nein!
Okay, interessante Sichtweise.
Nein.
Du meinst für den Papst.
Nein, ich meinte, ich habe es einfach rausgegriffen, weil ich dachte, das Thema interessiert dich.
Ja, siehst du, interessant, was du so von mir denkst. Ja, aber es ist ein gutes Thema, hat mich jetzt sehr gefreut.
Also es gibt, wenn man Leo, bevor er Papst wurde, auf Afrika angesprochen hat, auf dem Flur, dann sagte der als kurzen Satz eigentlich immer das Gleiche. Der sagte, in Afrika haben die Bischöfe nur wenig und die Priester haben nichts. Also diese extreme Armut von Priestern, die sich durchschlagen müssen mit Nebenjobs, das kennt er alles ganz genau. Also ich sag mal, ein ganz simples Beispiel, wenn du Priester in Afrika bist, also in Tansania, in Kongo, wie auch immer, dann ist die Chance, um irgendwie zu überleben, ist, du hast sogenannte Messstipendien. Also das bedeutet, jemand kommt in deine Kirche und sagt, meine Schwester ist schwer krank, meine Mutter ist schwer krank oder mein Vater ist gestorben, ich möchte, dass für die eine Messe gelesen wird. Dann liest du für die eine Messe und sagst, Satz während der Messe auch, wir beten heute ganz besonders für Caroline so und so oder Edward so und so. Und dafür bekommen die Priester ein Entgelt. Das sind immer etwa $5. Das heißt, wenn sie einen guten Monat haben mit 10 Messen, kommen sie auf $50 Einkommen. Mhm. Ich brauche dir nicht zu sagen, dass das auch in sehr armen Ländern sehr wenig Geld ist, um davon zu leben. Das ist die eine Möglichkeit. Das andere ist, sie können sich Geschenke geben lassen bei Exorzismen. Das ist in Afrika relativ weit üblich.
Ja, ein bisschen Voodoo. Mhm.
Nee, die machen kein Voodoo, sondern die in Afrika glauben, die glauben an böse Geister. Das ist also in Afrika, wenn du mit Afrikanern zu tun hast, wirst du relativ schnell auf dieses Thema kommen. Es gibt also diese Vorstellung, die geht zurück in die alten Traditionen Afrikas, also in die animistische Tradition, dass man gesagt hat, Seelen, die können böse Geister sein. Und diese Überzeugung von bösen Geistern hat für viele Menschen in Afrika den Nebeneffekt, dass sie sagen, also wir fürchten uns vor bösen Geistern, die bitten dann einfach einen katholischen Priester zu kommen. Das machen die auch, die sprechen dann Gebete. Und dafür gibt es dann ein Geschenk, das sind meistens Lebensmittel, also Bohnen, Zucker, Reis. Also das ist eine äußerst niedrigschwellige Art der Belohnung. Und das andere ist, sie versuchen halt mit Nebenjobs. Also es gibt Priester, die kellnern. Es gibt Priester, die arbeiten als Arbeiter auf dem Bau, weil die schlicht und einfach keine andere Möglichkeit haben. Und das ist, muss man Leo dem 14. nicht erklären. Das hat er also erlebt. Er weiß, dass, was Sexualität angeht, das zuständige Dikasterium, wenn man mit denen mal abends ausgeht, dann sagen die nach dem zweiten Glas Wein alle den gleichen Satz und sagen, wir sind in Afrika schon froh, wenn die Priester eine Freundin haben und nicht zwei.
Oh.
Das ist, die sexuelle Enthaltsamkeit ist offensichtlich auf dem ganzen Kontinent relativ schwer durchsetzbar, was den Zölibat angeht.
Aber das ist jetzt nicht Leos Mission, denen das nochmal versuchen beizubringen? Oder was ist denn jetzt überhaupt sein Ziel mit dieser Reise?
Also sein Ziel ist ganz einfach, er will den Leuten Mut machen. Das ist ganz einfach. Sein Ziel ist zu sagen, die Probleme des Kontinents, vor allem betrifft das Nigeria und Burkina Faso, sind Terrorattentate. Weißt du bestimmt, Boko Haram, andere Terrororganisationen verschleppen Menschen, erschießen die. Es gibt Anschläge auf Kirchen, es gibt, wie du weißt, diese furchtbaren Entführungen von Schülern und Schülerinnen.
Ja, und Schülerinnen, ja, ich weiß, das ist alles fürchterlich. Ja.
Also diese Terrorgefahr ist für Christen in Afrika ganz wichtig. Der Papst muss in Afrika gewinnen, der muss punkten aus einem ganz simplen Grund. Afrika ist der wichtigste wachsende Kontinent für die katholische Kirche mit großem, großem Abstand. Es gibt zurzeit schon etwa 300 Millionen Katholiken auf dem afrikanischen Kontinent. Die wachsen so schnell mit etwa 7 Millionen pro Jahr, dass in 30 Jahren jeder dritte Katholik auf der Erde aus Afrika sein wird.
Okay.
Also der muss... Afrika ist entscheidend, viel entscheidender als Deutschland, Portugal, Spanien, Norwegen, England.
Und das heißt, es ist also ganz viele Mitglieder sind auch für die katholische Kirche relevant, wenn von denen kein Geld kommt.
Natürlich, für das ist ein der Kontinent christianisiert sich. Das hat viele Konsequenzen. Es hat natürlich politische Konsequenzen, weil eine starke katholische Kirche oder eine stärker werdende katholische Kirche vor allem in den Ländern, in denen es wirklich schlimme Diktaturen geben wird, der Papst besucht jetzt, einige der Länder wie Kamerun, in denen es um die Demokratie nicht so besonders gut bestellt ist. Der dortige Präsident regiert da also schon sehr, sehr lange. Und eine starke christliche Kirche hat sich erfahrungsgemäß, das hat man noch in Lateinamerika gesehen, immer stark gemacht für einen Ausgleich zwischen Arm und Reich, einen Schutz der Ressourcen und mal ganz einfach den Schutz der Natur. Es ist in Kenia zum Beispiel, gibt es sehr viele Beispiele von christlichen Kirchen, die setzen sich schlicht und einfach dafür ein, dass die wundervolle Natur Afrikas nicht einfach ausgebeutet wird, sondern dass man jetzt eine Ressource nutzt. Das Gleiche gilt auch dafür, dass die Christen versuchen, sich dagegen zu stemmen, dass die Bodenschätze ausgebeutet werden von Leuten, die in Afrika einfach nur Geld machen wollen. Wie du weißt, hat China ein sehr großes Interesse an den Bodenschätzen Afrikas. Und eine katholische christliche Kirche, die kann einfach auch die afrikanische Identität schützen und auch so etwas wie Demokratie, schlicht und einfach, weil sie erstmal diesen Grundsatz hat zu sagen, wir sind erst einmal vor Gott alle gleich und es muss einen Ausgleich geben zwischen Arm und Reich. Also das, denke ich, ist für den Papst alles wirklich wichtig und in Afrika muss er gewinnen, das kann er nicht vergeigen, weil der Kontinent so wichtig ist.
Okay, aber das wird er vermutlich hinkriegen, oder?
Denke ich auch, ich bin da sehr guter Dinger.
Na, siehste. So, was gibt's noch zu besprechen? Gibt's was Neues von unseren Nonnen?
Lass mich noch zwei Sätze zu dem Papst sagen, bevor wir zu den Nonnen kommen.
Ja, bitte.
Was mir Sorgen macht, ist, was mir große Sorgen macht, das betrifft meine Kollegen, betrifft aber auch die Menschen. Die Reisen von Päpsten nach Afrika sind gefährlich.
Ja, das, also so gesehen bin ich ganz froh, dass du nicht dabei bist.
Ach, das ist aber nett von dir. Dankeschön. Die sind gefährlich. Also ich habe das selber mal am eigenen Leib erlebt. Das war in Kamerun. Der Papst fliegt jetzt ja wieder nach Kamerun am Stadion. Da sind wir in ein Stadion gekommen, da wollten 30.000 Menschen im Jahr 2009 mit Papst Benedikt XVI. Einen Gottesdienst feiern. Die sollten alle durch einen Eingang, in dem Metalldetektoren aufgestellt worden waren. Dort bildete sich so eine Art Stau von Tausenden von Menschen. Dann fingen einige an, weil die gegen das Gitter gedrückt wurden, sich in Sicherheit zu bringen. Die sind auf die Gitter geklettert und dann sind diese Stahlgitter umgefallen auf die Leute, die dort in diesen Schlangen standen. Und dann haben alle versucht, irgendwie aus diesem Trichter rauszukommen, in dem alle eingekeilt waren. Ich auch, also auch Kollegen, die mit dem Vatikan zu tun hatten. Dabei sind viele verletzt worden und leider zwei junge Frauen gestorben. Die sind zu Tode getrampelt worden.
Es ist so fürchterlich, ja.
Also diese Organisation, die in Afrika erfahrungsgemäß nicht unbedingt die einfachste ist, das macht mir wirklich Sorgen. Also das ist bei so großen Ansammlungen von Menschen, das ist wirklich gefährlich. Ja. Da hoffe ich mal, dass das gut geht, weil ich weiß, dass die ganze Reise von Benedikt XVI. Schwierig wurde ab dem Moment, an dem auch Kommentatoren gesagt haben, okay, der Papst kommt, das Ergebnis sind zwei Menschen sterben. Wenn er nicht gekommen wäre, wären diese beiden jungen Frauen noch am Leben und hätten ein langes Leben vor sich gehabt. Deswegen ist das eine Geschichte, wenn das passiert, dann ist die ganze Reise auf der Kippe.
Ja.
Deswegen hoffe ich, dass das alles gut gehen wird und bin sehr gespannt auch, wie der Papst jetzt in den kommenden Tagen damit umgehen wird, also mit dem Dauerauseinandersetzung mit Donald Trump, aber auch mit der Kritik aus den eigenen Reihen, die sagen, das ist eine sehr lange Reise nach Afrika, aber ist das wirklich unser großes Problem? Also es gibt viele Europäer, die sagen, also bitte nicht Afrika, wir haben viel mehr Sorgen in Deutschland, Spanien, Frankreich, Italien. Da bin ich auch mal gespannt, wie sich das jetzt aussetzt, aber ich glaube, dass das eine gute Reise wird, auch deswegen, weil ein armer Papst, ein Bettelmönch, der sein ganzes Leben lang selber arm war, zu den Armen kommt. Mhm. Und ich glaube, dass sie das gutheißen werden.
Na, wir drücken die Daumen, dass da alle wohlbehalten rauskommen, sag ich mal, und wieder nach Hause kommen.
Genau.
Gut, apropos nach Hause kommen. Die Nonnen wollen nach Rom, zum ersten Mal in ihrem Leben, zum Papst. Alles ist geplant, alles ist gebucht, Flüge sind gebucht, du wirst den Empfang nehmen. Gibt es noch irgendwas, was noch wackeln könnte? Oder?
Ich weiß, dass die sich sehr freuen. Ich weiß, dass die anfangen, ihren Koffer zu packen. Mhm. Ich weiß aber auch, dass es Widerstand dagegen gibt. Es gibt Leute, die offensichtlich das gar nicht gerne sehen, dass die Nonnen nach Rom kommen. Es gibt Leute, die offensichtlich versuchen, das zu behindern.
Lass mich raten, es sind Katholiken rund um das Umfeld der Nonnen aus Österreich.
Also ihre Vorgesetzten. Das sind Leute im Hintergrund, die ganz offen versuchen, diese Reise entweder zu verhindern oder zu behindern. Ich kann dazu nur sagen, wir lassen uns weder die drei alten Frauen, noch ihre Betreuer, noch wir hier in Rom, lassen uns davon nicht einschüchtern. Diese Reise wird stattfinden. Solange die Nonnen das möchten, werden wir alles tun, damit sie diesen Traum verwirklichen können.
Sehr gut. Ich meine, man kann doch nicht katholischen Glaubens sein und gleichzeitig sagen, diese drei Nonnen dürfen ihren Lebenstraum nicht erfüllt haben. Also da komme ich überhaupt nicht mit in meiner norddeutschen Naivität.
Ja, du hast ja völlig recht. Du hast völlig recht. Und ich bin mir ganz sicher, dass sowohl die Spender, denen ich hier nochmal danke, die das möglich gemacht haben, aber auch alle Menschen guten Willens, die uns geholfen haben, ich bin mir sicher, dass die, weißt du, das Gute wird letztendlich dann doch siegen und nicht, wenn du irgendwie nur böse und gemein bist.
Ist das nicht mal ein schönes Wort? Wollen wir nicht nochmal Bibelstechen machen? Da kommen doch immer so lustige Sachen bei raus. Jetzt muss ich noch gucken, wo ist die Bibel? Hast du eine Bibel da? Du hast immer eine Bibel da.
Nein,
mal gucken, wer von uns jetzt schneller eine Bibel findet. Ich glaube, ich bin das.
Mal leg mal los.
Warte, ich muss kurz aufstehen. So, pass mal auf. Doch, hier, die große Immendorf-Bibel mit tollen Bildern. Habe ich dir jetzt in die Kamera gehalten.
Wow.
So, ich muss jetzt irgendwo reinstechen reinfassen und dann das lesen, was ich sehe, richtig?
Genau.
Gut, dann muss ich jetzt einmal, habe ich hier was gemacht und jetzt muss ich meine Lesebrille haben. Ah, was steht denn hier? Ich weiß gar nicht, wo ich bin. Jeremia heißt, steht hier ganz oben. Ich habe genug von deinem ehebrecherischen Treiben, Andreas. Von deinem geilen Lachen, von der schamlosen Frechheit, mit der du mich hintergehst. Vielleicht meinen wir da die Menschen, die da gerade so böse sind. Ich kenne deine widerlichen Götzenbilder auf den Hügeln draußen im Land. Wie lange noch soll das so weitergehen, Jerusalem? Du wirst es büßen müssen, dass du das alles nicht aufgeben willst. So, wie interpretieren wir das jetzt? Auf die USA? Also auf uns nicht.
Also, ja, das überrascht mich jetzt. Also, dass ausgerechnet du, die dich um Feminismus und Sexualität kümmerst, auf eine Stelle stößt, in der es um Ehebruch geht, das ist
glaube ich, verblüffend.
Höhere Fügung. Also, ich weiß nicht, wer da dein Interesse gelenkt hat. Also, offenbar hat irgendwie die Fügung oder der Heilige Geist oder der Zufall dich auf diese Stelle.
Alle sind hier im Raum, du. Ja, gut. Ich habe wirklich einfach nur den Finger da reingehalten, mittendrin. Das ist Seite, Seitenzahl 475 von.
Und das ist im Buch Jeremias.
Ja, Jeremia steht oben 12 bis 14. Und dann steht da drüber danach kommt das Kapitel eine Dürrekatastrophe. Ich bin aber im Kapitel Jerusalem, die geschändete Frau. Jerusalem, sieh, was geschieht, fängt das an. Deine Feinde rücken von Norden heran. Vielleicht muss man das auf die politische Lage beziehen und interpretieren.
Oh Gott, ich finde das jetzt ja schon beinahe gruselig. Also deine Feinde rücken von Norden heran. Man hat gerade, ist das, ich meine,
soll ich mehr lesen?
Der Krieg im Süden des Libanon, weißt du ja, also dass die Hezbollah und Israel sich da gerade eine ganz wichtige, heftige Auseinandersetzung fügen. Weiß ich nicht, wieso du gerade ausgerechnet auf diesen Krieg kommst. Also das ist ja echt gruselig.
Und da steht hier noch sowas wie, der Herr sagt, kann ein Schwarzer seine Hautfarbe wechseln oder ein Leopard sein geflecktes Fell, genauso wenig seid ihr fähig, das Gute zu tun. Ihr habt euch viel zu sehr an das Böse gewöhnt. Ich werde euch zerstreuen wie die Spreu, die der Wüstenwind davonträgt. So geht das hier zu. Mann!
Ja, wie gesagt, erstmal, ich finde es unglaublich, dass du ausgerechnet mit dem Ehebruch kommst, dass du dann gleichzeitig noch die Auseinandersetzung im Süden Libanons geschafft hast und dass du jetzt auch noch darüber sprichst, dass Menschen schwarze Hautfarbe vorkommen, obwohl der Papst gerade in Afrika ist.
Ich habe einen magischen Finger.
Leoparden gibt. Also, ich kann dazu sagen, wir sollten das wiederholen.
Ich finde, du musst jetzt nochmal eine Bibel ranschaffen und dann mal, was du jetzt wohl. Also du kannst mir jetzt nicht sagen, dass du so lange brauchst in deiner Wohnung, um eine Bibel zu finden.
Natürlich nicht, aber ich muss mal eben aufstehen, Augenblick.
Ja gut, ist gut. So, du bist wieder da. Leg mal los.
Also ich habe ausgerechnet ins Buch der Könige gestochen und da steht, da redete der Engel des Herrn zu Elia, dem Tischbieter, mach dich auf, geh hinauf den Boten des Königs von Samaria entgegen und sage zu ihnen, gibt es denn keinen Gott in Israel, dass ihr hingeht, um Baal Zebub, den Gott von Ekron, zu befragen? Darum, so spricht der Herr, von dem Bett, das du bestiegen hast, wirst du nicht herunterkommen, sondern du musst sterben.
Aha.
Schrecklich.
Und was machen wir da denn jetzt mit?
Also das ist eine Warnung vor Götzenbildern.
Ach ja, das passt ja heute.
Ja, das wollte ich gerade sagen, weil der Papst hat ja was ganz Interessantes gesagt. Die Macht kann ein Götzenbild sein. Mhm. Und diesem Götzenbild dient ja offenbar dieser amerikanische Papst. Und deswegen ist es ja ganz interessant, dass ich ausgerechnet den Götzen gefunden habe. Im Buch der Könige, erstes Kapitel.
Ach was. Das war ja mal wieder interessant. Sehr wild. Jetzt sind wir beide verwirrt, also ich zumindest und
ich auch. Also ich muss jetzt ernsthaft
erholen.
Ja, ich auch. Also Libanon Ehebruch und ich mit dem die ganze Zeit mit der Warnung vor den Götzen. Falschen Götzen. Das ist doch super. Okay.
Ja, super weiß ich jetzt nicht, aber gut. Ja.
Wir bleiben am Ball.
Wir bleiben
Meine
am Ball.
Liebe, das wird eine aufregende Woche, die nächste Woche.
Ich sag dir.
Ich verspreche dir und allen, die zuhören, ich bleibe am Ball, was Afrika angehört. Ich werde meine Kolleginnen und Kollegen werden mich die ganze Zeit aus allererster Linie und wir sehen uns dann ja in Buchholz.
Wir sehen uns nächste Woche. Wir sehen uns nächste Woche Mittwoch in Buchholz und dann sehen wir uns nochmal Freitag in Bremen. Das ist verrückt.
Dann sage ich schon mal allen, die zu uns nach Buchholz kommen, wir freuen uns auf euch. Ich glaube, es gibt noch ein paar Karten, wenn ihr wollt.
Ja, nicht mehr viele, aber gut, vielleicht noch so 30 oder so.
Wir versprechen euch, es wird ganz viele Autogramme geben und ganz viele Selfies könnt ihr mit uns machen.
Ach, und das wird bestimmt lustig.
Und das wird ein lustiger Abend. Und wir freuen uns auf euch.
Ich kann ja meine Bibel mit auf die Bühne nehmen und dann, wenn uns nichts einfällt, dann lesen wir einfach ein bisschen.
Da mache ich mir keine Sorgen, uns fällt ja eigentlich immer was ein.
Eigentlich fällt uns, das ist ja das Schöne. Gut, mein Lieber, dann.
Dann freue ich mich auf dich in Fleisch und Blut.
Ja, kaum zu glauben. Es ist so verrückt. Bis nächste Woche.
Bis nächste Woche. Mach's gut, du.
Tschüss.
Das war der Andreas Englisch Podcast.
Vatikangeflüster.
Von und mit Andreas Englisch und Heike Kleen. Aufnahme und Postproduktion. Das Hörspielstudio Kreuzberg, Berlin.
Redaktion Kerstin Englisch.
Ausführender Produzent Michael Treutler. Ein Podcast von Parkum Audio.